Mir steckt der Schreck, habe ich festgestellt, wirklich noch in allen Gliedern, weil ich in den letzten Wochen, es war eine Entwicklung über mehrere Wochen, etwas erkannt habe, was ich vorher zwar im Kopf hatte, aber nicht wirklich begriffen. Etwas erkannt, was mir durch und durch gegangen ist und es hat mich ziemlich durchgerüttelt. Ich habe in den letzten Wochen zum ersten Mal wirklich mich, also auch mit meinem Glauben, mit meiner Verkündigung, mich so gesehen, wie mich ein postmoderner Mensch sehen muss. Ein Mensch, der mit Jesus Christus nichts am Hut hat. Und was ich da gesehen habe, hat mich erschreckt. Ich habe auch unsere Gemeinde, unsere Kirche, unseren Glauben und unsere Verkündigung zum ersten Mal so gesehen, wie es Menschen sehen müssen, die mit Glauben, mit Kirche, mit all dem nichts am Hut haben. Und ihr Eindruck, also ihr Urteil, ist das, was mich erschrocken hat. Nämlich, und darum geht es mir, viele Zeitgenossen werden mich für einen seltsamen Sektenprediger halten. Und viele Zeitgenossen werden uns mit unserer Verkündigung, mit unserem Glauben für eine seltsame Sekte halten. Und die Frage ist, ob man an der Entwicklung noch etwas aufhalten kann oder soll. Also es kam mehrere Sachen zusammen. Das i-Tüpfelchen von dem Ganzen war ein Tatort, den ich vor ein paar Tagen gesehen habe, oder wir, aus Luzern. Kennt jemand das Tatort-Team in Luzern? Da gibt es einen Tatort, der heißt Geburtstagskind. Wenn ihr das mal googelt, Tatort Luzern Geburtstagskind, da werdet ihr schon in der Ankündigung, in der Zusammenfassung des Films lesen, da ist von einem Vater die Rede, dessen Kind wurde umgebracht, 14 Jahre alt. Und der Vater ist in einer freien christlichen Gemeinschaft. Oh weia, denkt sich da der Leser. Das kann ja auch nur schwierig sein. In einer freien christlichen Gemeinschaft. Als ich das gelesen habe, hätte ich den Tatort eigentlich nicht gucken müssen, weil mir eigentlich schon klar, wer der Mörder ist. Und der Tatort hat dann versucht, noch so ein paar Nebenspuren zu legen, um das Ganze noch spannend zu machen. Aber natürlich ist es klar, der Mörder war der fanatische Christ, der in so einer freien Gemeinde irgendwo ist. Es gab zwei Szenen in diesem Film. Einmal sah man den Kommissar nach dieser seltsamen Glaubensgemeinschaft googeln. Und man sah dann die Webseite dieser Gemeinschaft, dieser Gemeinde, da war ein Kreuz mit einem Kreis dargestellt, bisschen ähnlich wie unser FEG-Logo. Und man hat nicht sehr viel erkannt, außer diesem einen Satz, Jesus liebt dich. Also Leute, wenn das nicht verdächtig ist, Jesus liebt dich, wer sagt heute sowas? Das hat man gesehen und es gab eine zweite Szene, noch schlimmer, hat der Typ tatsächlich auf dem Marktplatz gestanden und hat Einladungen verteilt. Darf ich Sie am Sonntag zum Gottesdienst einladen? Das muss ein Fanatiker sein, oder? Wer stellt sich denn sonntags hin und verteilt Einladungen? Und dann hat der Kommissar ihn zur Rede gestellt, weil ja die Beerdigung seiner Tochter war noch nicht lange her. Wie kann das denn sein, dass Sie jetzt hier stehen? Und dann sagt der Mann doch tatsächlich zu dem Kommissar, man merkt, dass Sie keine Beziehung zu Jesus Christus haben. Ein Fanatiker, ein Irrer. Am Ende hat sich natürlich herausgestellt, dass diese ganze Fassade, diese ganze fromme Fassade ein einziger Schein war. In Wirklichkeit war der Typ randvoll mit Komplexen und Aggressionen und das hat er alles durch sein frommes Über-Ich unterdrückt. Und dann hat der Kerl auch seine eigene Tochter umgebracht, um sie vor dem ewigen Verlorensein zu retten. Er konnte nur noch ihre Seele retten, durch dieses Opfer sozusagen. Völlig durchgeknallt. Die meisten Menschen, die das gesehen haben, wir glauben, alles, was im Fernsehen kommt, ist wahr, oder? Sowieso. Die meisten Menschen, die das gesehen haben, das ist völlig klar. Irrer Sektierer. Also, wenn du sagst, Jesus liebt dich, und wenn du gar zum Gottesdienst einlässt, pass auf, dass du nicht in Untersuchungshaft kommst. Weil du im Verdacht stehst, deine Tochter getötet zu haben. Dieses Bild verstärkt sich. Und das hat mich, es ist kein rhetorischer Scherz oder was, das hat mich wirklich tief getroffen und erschüttert. Ich möchte nicht zu einer durchgeknallten Sekte gehören. Ich möchte es nicht. Und mir ist die Dimension noch einmal deutlich geworden oder deutlicher geworden. Und mir ist klar geworden, es reicht, wenn du dich auf die Bibel berufst. Und biblische Texte, neutestamentliche Texte nimmst und dich danach ausrichtest. Das ist schon der Knockout, das K.O.-Kriterium. Ich möchte euch das einmal vor Augen führen. Wer eine Bibel mit hat, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Kapitel 4, Verse 1 bis 6. Der Apostel Johannes, der schreibt, ihr Lieben, glaubt nicht allen, die vorgeben, Botschaften des Geistes zu verkünden. Prüft sie, ob der Geist Gottes aus ihnen redet, denn diese Welt ist voll von falschen Propheten. An folgendem Merkmal könnt ihr erkennen, ob es sich um den Geist Gottes handelt. Wer bekennt, dass Jesus Christus ein Mensch von Fleisch und Blut wurde, hat den Geist Gottes. Wer das leugnet, aus dem redet nicht der Geist Gottes, sondern der Geist des Antichrist. Ihr habt gehört, dass er in die Welt kommen soll, und er ist schon da. Aber ihr, meine Kinder, ihr stammt von Gott und habt die falschen Propheten besiegt. Er, der in euch wirkt, ist mächtiger als der, der diese Welt regiert. Sie stammen aus der Welt und reden die Sprache der Welt. Deshalb hört die Welt auf sie. Aber wir stammen von Gott, und wer Gott kennt, der hört auf uns. Wer nicht von Gott stammt, hört nicht auf uns, und so können wir den Geist der Wahrheit vom Geist des Irrtums unterscheiden. Nun habe ich mir vorgestellt, einer dieser sogenannten Sektenbeauftragten würde diesen Text des Johannes untersuchen. Zu welchem Schluss würde er wohl kommen? Was sind denn Kennzeichen einer typischen Sekte? Ein Kennzeichen ist die Exklusivität. Sekten sind die, die sagen, nur bei uns, nur in unserer Gruppe, nur in unserer Gemeinschaft liegt das Heil. Alle anderen außerhalb sind verloren. Exklusivität. Es klingt für den Sektenbeauftragten schon verdächtig danach, wenn Johannes hier in Vers 5 und 6 sagt, Sie stammen aus der Welt und reden die Sprache der Welt. Deshalb hört die Welt auf Sie. Aber wir stammen von Gott, und wer von Gott kommt, der hört auf uns. Da gibt es bei diesem Johannes ein Wir und ein Sie. Es gibt ein Drinnen und es gibt ein Draußen. Und ihr Lieben, das geht gar nicht. Das ist nicht politisch korrekt. Das geht nicht, dass man sagt, es gibt eine Gruppe wir und es ist richtig und dann gibt es eine Gruppe draußen und die liegen falsch. Heute ist jeder richtig, egal was er macht oder wie er lebt. Das geht so bitteschön nicht, lieber Johannes. Was ist noch typisch für eine Sekte? Man sagt, typisch für Sekten sind eine Art apokalyptisches Szenario, Apokalypse Now. Da wird von der Endzeit geredet, davon, dass das Böse gegen das Gute kämpft und dass es noch eine Auseinandersetzung geben wird. Und das Ganze eskaliert, wenn ihr so mal locker formuliert, zu einem großen Showdown, an dem sich dann alles entscheidet. Und wir leben mitten in dieser Endzeit. Es klingt für den Sektenbeauftragten doch sehr, sehr gefährlich, wenn Johannes hier schreibt in Vers 3, dass ihr gehört habt von dem Antichristen, der in die Welt kommen soll und dessen Geist jetzt schon in der Welt ist. Das ist genau dieses apokalyptische Szenario. Wir leben in der Endzeit und es kommt eine wiedergöttliche Macht, der Antichrist, wie immer der auch aussehen wird, ob eine Person, eine Struktur, ein Lebensmotto, egal was, aber es wird diese Welt durchdringen. Sowas geht gar nicht. Das Bild, das er hier zeichnet, das macht man nicht. Drittens, wodurch sind Sekten gekennzeichnet? Natürlich auch durch Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien. Alle wollen dieser Sekte Böses. Alle sind auch die Bösen und versuchen durch falsche Anklagen die Gemeinschaft zu Fall zu bringen. Wiederum klingt es überhaupt nicht gut, wenn der Apostel Johannes hier in Vers 1 sagt, ihr Lieben, glaubt nicht allen, die vorgeben, Botschaften des Geistes zu verkünden. Prüft sie, ob der Geist Gottes aus ihnen redet, denn diese Welt ist voll von falschen Propheten. Diese Welt ist voll von falschen Propheten. Oh weia, so ein typischer Sektensatz. Weil falsch sind ja immer die anderen. Und wir, so würde eine Sekte sagen, wir sind ja im Recht. Das andere sind falsche Propheten. Und glaub denen nicht, mein Kind, die wollen dich alle verführen. Kommst du schön zu uns. Ich hoffe, ich merke, dass ich überzeichne, um herauszuarbeiten, wie die meisten Leute das sehen und verstehen. Ein letztes, auch so ein No-Go, was kennzeichnet nochmal Sekten ebenfalls, sie sprechen von einer absoluten Wahrheit. Und sie haben natürlich diese Wahrheit erkannt und auch gepachtet. Und der Johannes wagt es doch tatsächlich von Wahrheit zu sprechen. Hier in Vers 6 sagt er, so können wir den Geist der Wahrheit vom Geist des Irrtums unterscheiden. Es gibt eine Wahrheit. Und wo eine Wahrheit ist, da gibt es auch ein Irrtum. Aber das geht nun mal gar nicht heute. Es gibt nicht eine Wahrheit, sagt die Postmoderne. Es gibt deine Wahrheit und meine und deine und deine und deine und deine und noch 3000 andere, die wir noch gar nicht kennen. Aber es gibt nicht die Wahrheit, bitteschön. Das geht nicht. So etwas, was der Johannes, der ist intolerant. Der ist ganz furchtbar intolerant. Also, ich schließe, der Sektenbeauftragte wird zu dem Schluss kommen, der Apostel Johannes ist als ein Sektenguru zu bezeichnen und seine sogenannten Nachfolger, die Christen, sind eine gefährliche Sekte. Gefährlich darum, weil sie intolerant sind und auch noch Missionseifer entwickeln. Die Christen kommen auf die rote Liste der postmodernen Zeit. Ist das übertrieben? Wir sind ja noch eine anerkannte Freikirche, ihr Lieben. Wir sind gesellschaftlich anerkannt. Man hört noch so ein ganz kleines bisschen von uns und unsere Obersten haben sogar ein paar Kontakte nach Berlin. Ab und zu dürfen wir sogar bei der großen Politik vorsprechen. Also, wir haben noch so eine Art gesellschaftliche Anerkennung, die wir genießen. Aber es ziehen Gewitterwolken auf und es kracht schon hier und da. Und da ist es dann vorbei mit unserem Welpenschutz sozusagen. Großveranstaltungen wie das Christiwill etwa werden zunehmend von Demonstranten gestört. Weil es die Leute ärgert, dass da so ein Haufen intoleranter, homophober, genderresistenten, konservativen Christen versammelt sind. Das geht nicht. Ich selber habe das erlebt. Ich habe eine Veranstaltung, einen Seelsorgekongress in Marburg besucht. Ein völlig harmloser Kongress und ich konnte den nur unter massivem Polizeischutz betreten. Es hieß, ein Redner auf diesem Kongress würde versuchen, Homosexuelle zu heilen. War überhaupt nicht Thema des Kongresses. Aber das hat gereicht, dass der Gewerkschaftsbund, die Jungsozialisten und frag mich nicht noch wen, aufgerufen haben zur Demonstration. Und dann sind wir da im Polizeischutz reinmarschiert und von außen kamen diese Rufe, Maria, hättest du abgetrieben, wär uns das erspart geblieben. Und überall in der Stadt waren an den Wänden gekreuzigte Schweine abgebildet. Da hat jemand irgendwie so einen Stempel gehabt oder was und hat die Stadt damit voll gesaut. Da ziehen erste Gewitterwolken wohl auf. Hier und da, oder es kommt auch immer wieder, oder auch öfter jetzt vor, dass ein sogenannter Shitstorm losbricht über soziale Projekte, vornehmlich von sogenannten evangelikalen Christen. Weil wenn die sich für Prostituierte einsetzen, wenn die Obdachlose speisen, wenn die soziale Arbeit tun, da muss irgendwas Schräges dran sein. Das machen die ja nicht aus purer Nächstenliebe. Und man ahnt schon, so sagt es uns der Reporter, man ahnt schon, dass die eigentlich nur Leute sammeln wollen, Leute rumkriegen wollen, auf ihre Seite ziehen wollen. Das Ganze ist schon sehr, sehr verdächtig. Und dann wühlt man und sucht man, fährt nicht der Inhaber ein dickes Auto? Hat der nicht neulich? Oder wurden dem nicht vor 45 Jahren zu Kontakte zu irgendwelchen seltsamen Personen zugesagt? Irgendetwas findest du immer. Und dann spricht ein Shitstorm los über eine Institution, über eine Vereinigung, die sehr, sehr gute Arbeit macht. Und ein drittes und letztes Beispiel, einseitige Medienberichte, vornehmlich auch im Fernsehen. Man muss ja sagen, es gibt ja nun wirklich auch im evangelikalen Bereich ziemlich skurrile Gemeinschaften. Da gibt es ja Leute, mit denen möchte ich mich nicht identifizieren. Gibt Sachen zum Fremdschämen, aber ehrlich. Es gibt auch wirklich Missbrauch, geistlichen Missbrauch, das gibt es ja alles. Die Sache ist nur die, dass diese Reporter es natürlich schaffen, die verrücktesten der Gemeinschaften immer ausfindig zu machen und die dann zu verallgemeinern und die als Ganzes darzustellen. Aha, sagt der gemeine Fernsehzuschauer, so ist also diese freikirchliche Welt beschaffen. So abgedreht sind also die Leute. Die gehen nicht zum Arzt, da wird gebetet um Heilung. Zum Arzt zu gehen ist ein Verbrechen, bitteschön. Und. Und das prägt das Denken der Leute. Da braut sich was zusammen. Vielleicht im Main-Spessart noch nicht so, weil wir hier in einer sehr wertekonservativen Gegend leben, die auch noch sehr in der katholischen Kirche verhaftet ist. Aber in den Großstädten, in denen die Entkirchlichung, wie wir sagen, vorangeschritten ist, ist es massiv. Und vor allem in den Abteilungen der Medien, der verantwortlichen Presseleute, ist es massiv. Nun, was können wir tun? Also wenn man da so ein bisschen Angst bekommt, was könnten wir machen? Wir könnten es so tun, wie mancherorts die evangelische Landeskirche. Wir nehmen Jesus einfach aus unserem Programm und beschäftigen uns vornehmlich mit sozialen Fragen. Weil dann würden wir nicht so anecken, wenn wir nicht mehr von diesem Jesus Christus reden, vom gerettet und verloren sein, von seinem Anspruch, Sohn Gottes zu sein. Mensch, wir könnten das einfach so ein bisschen, man muss ja nicht ganz totschweigen, ab und zu kommt er noch vor. Aber so im Grunde ein bisschen weiter nach hinten mit dem Kerl. und nach vorne mehr die sozialen Fragen. Als erstes würden wir als FEG, und das ist ganz klasse, wir haben nämlich heute hier einen Leitungsmenschen des FEG-Bundes sitzen. Herzlich willkommen, lieber Arthur. Als erstes, wir brauchen, lieber Arthur, lass dir das gesagt sein, wir brauchen als FEG einen Genderbeauftragten. Ja? Und der kriegt, ähnlich wie die evangelische Kirche, ein Budget von mehreren 100.000 €. Und wir werden uns vornehmlich damit beschäftigen, dass es nicht mehr Männlein und Weiblein gibt, sondern dass das alles biologistisch ist und deterministisch. In Wahrheit gibt es 2 Geschlechter, ach Quatsch, 3, 20, 40, 60 Geschlechter, jeder sucht sich seins aus. So, und damit müssen wir uns vorrangig beschäftigen, ihr Lieben. Das sind die wichtigsten Fragen der Zeit. Wir müssen genderkonform werden. Als zweites Programm, wisst ihr, was wir machen? Es gibt ja immer Fernsehgottesdienste, ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Leute glauben alles, was im Fernsehen gezeigt wird. Was wir machen, wir laden den Imam ein, hier aus der Moschee. Und mit dem feiern wir einen ökumenischen Gottesdienst. Und das Ganze übertragen wir dann im Fernsehen. Es ist wichtig, die Leute sollen gefälligst hören, wir beten doch alle zu einem und demselben Gott. Schluss mit der Intoleranz, ihr Lieben. Das geht nicht mehr. Lasst uns bitte alle ins Boot holen und das Boot wird gefilmt und dann ab in die beste Sendezeit im deutschen Fernsehen. Und das Dritte, was wir noch machen können, wir reduzieren endlich die Bibel. Also, wir machen so die Bibel als händliches Giveaway mit perforierten Seiten zum Rausreißen. Und alles, was uns stört, kommt raus. Ja? Also alle diese Geschichten mit von wegen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Raus mit der Seite. Dass die Apostel davor Angst haben, umgebracht zu werden für ihren Glauben. Dass sie trotzdem da stehen und sagen, aber in wir Jesus Christus und in keinem anderen ist das Heil. Es ist kein anderer Name im Himmel und auf Erden, wodurch wir gerettet werden. Geht gar nicht. Ich bitte euch, raus mit der Seite. Weg damit. Wir machen aus der Bibel so ein schlankes DIN A5 Pocketheftchen. Da stehen dann alle die Sachen drin, die gesellschaftskonform sind. Und dann haben wir Ruhe. Dann, das kommt an. So wollen es die Leute. Wäre das nicht ein gangbarer Weg? Mal ehrlich. Warum immer so viel Jesus? Warum machen wir nicht so eine Art Light-Version? Eine Light-Version des Glaubens, bei der die Leute viel eher zugreifen würden. Der Trend geht sowieso dahin. Habe ich 2 Chipstüten, auf der einen steht super lecker, auf der zweiten steht 30% weniger Fett. Die Leute greifen zu 30% weniger Fett. Wir schreiben bei uns hier vorne drauf 30% weniger Jesus. Dann schauen wir mal, ob die Leute kommen. 30% weniger Intoleranz. 30% weniger Homophobie. Und so weiter und so weiter. Meine Kinder, also wir sprechen von der Heiligkeit Gottes sprechen wir. Wir sprechen davon, von der Sünde des Menschen. Dass der Mensch, so wie er ist, nicht vor Gott bestehen kann. Wir wagen es sogar davon zu sprechen, dass es ein Gericht gibt. Dass du dich einmal wirst verantworten müssen vor Gott. Und wir sprechen von Umkehr und Buße. Nicht so dieses Wischiwaschi, was du heute hörst, wie macht der Glaube mein Leben hell und leicht und so weiter. Was habe ich davon, wenn ich glaube? Nein, wir sprechen von Umkehr, von Rettung, von ewigem Verlorensein und von ewigem Leben. Das will doch kein Mensch mehr hören. Warum also nicht den Ball schön flach halten? Warum nicht die Light-Version? Hört doch noch einmal auf ein anderes Wort Gottes, ein sehr zentrales, das die Antwort gibt aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 6 bis 10 und 16 bis 20. Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 6 bis 10 und 16 bis 20. ihr habt Jesus Christus als den Herrn angenommen. Darum lebt nun auch in der Gemeinschaft mit ihm und nach seiner Art. Seid in ihm, also seid in Christus verwurzelt und baut euer ganzes Leben ganz auf ihn. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Hört nicht auf zu danken für das, was Gott euch geschenkt hat. Und gebt Acht, dass euch niemand mit der leeren Vorspiegelung einfängt, euch die wahre Religion zu bringen. Das beruht alles nur auf Menschenlehren und hat nur mit den kosmischen Mächten zu tun, aber nicht mit Christus. In Christus wohnt wirklich und wahrhaftig die Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle. Und durch ihn, durch Christus wird euch die Fülle des Heils zuteil, nicht durch irgendwelche anderen Mächte. Denn Christus ist das Oberhaupt jeder Macht und Gewalt im ganzen Kosmos. Vers 16. Darum soll euch niemand verurteilen wegen eurer Ess- und Trinkgewohnheiten oder weil ihr bestimmte Feiertage oder den Neumondstag oder den Sabbat nicht beachtet. Das alles ist nur ein Schatten der kommenden neuen Welt. Doch die Wirklichkeit ist Christus. Und die ist schon zugänglich in seinem Leib der Gemeinde. Niemand soll euch das Heil absprechen, der sich in Demutsübungen und Engelverehrungen gefällt und das mit irgendwelchen visionären Erlebnissen begründet. Solche Menschen blähen sich grundlos auf in ihrer rein irdischen Gesinnung, statt sich an Christus zu halten, der doch der Herr über alles ist und das Haupt des Leibes der Gemeinde. Von ihm her, also von Christus her, wird der ganze Leib der Christen zusammengehalten und versorgt, damit er zur vollen Größe emporwächse, so wie es Gott gefällt. In Christus, Vers 9, in Christus alleine wohnt die Fülle des Heils Gottes. All das, was Gott zu geben hat, findest du in Christus. Und Vers 19, von Christus her, von ihm her, wird der ganze Leib der Gemeinde, wird die Kirche zusammengehalten und versorgt mit dem, was sie zum Leben braucht, damit sie wächst zur Ehre Gottes. In Christus, in keiner anderen Macht, in keiner anderen Person, alleine in Jesus Christus. Und das bedeutet, Jesus Christus ist die Existenzberechtigung der Kirche. Ohne Jesus keine Kirche. Jesus Christus ist die Existenzgrundlage der Kirche. Durch Jesus lebt sie, durch Jesus atmet sie. Wenn sie überhaupt was zu sagen hat, dann hat sie es nur durch Jesus zu sagen. Wenn sie überhaupt was ausstrahlt, dann strahlt sie nur durch Jesus etwas aus. Das Geheimnis ihrer Kraft und ihrer Vollmacht ist Jesus. Darum dreht sich in der Kirche alles, aber auch alles um den Sohn Gottes, der für uns gestorben und auferstanden ist. Um seinen Geist und um sein Reich, das er bauen möchte. Es dreht sich alles um Jesus. Ich habe, als ich vor ein paar Wochen in Speyer war, habe ich den Dom besucht. Und zwar habe ich dort morgens einen Gottesdienst besucht. oder die, wie sagt man, die Messe, die Festbau oder Messe oder was besucht. Nicht schön daran war, dass es in der Kirche kein Grad wärmer ist als außerhalb der Kirche. Und der Pfarrer dort, der hat richtig gepredigt, also nicht, wie du es manchmal kennst, so 4 Minuten 30 oder was, sondern dann ging nachher der Gottesdienst 1,5 Stunden, da habe ich gesessen bei 6 Grad. Ja? Also da ist wirklich Glaube auch Leidensbereitschaft schon. Das war freilich also nicht so schön, was aber sehr schön war, sowohl in der Liturgie als auch in der Verkündigung, als auch in der Mahlfeier ging es um Jesus. Und alleine das hat mir gut getan. Ich war nämlich da schon in meiner Schreckphase und habe gedacht, Volker, bist du jetzt, sind wir jetzt die Einzigen oder was? Ist da keiner mehr? So wie der Elia, der sagt, Herr, ich bin alleine. Und Gott sagt, du bist überhaupt nicht alleine. Also Gott sei Dank, da ging es um Jesus Christus, um das Heil, das er für uns gestiftet hat. Und es hat mir gut getan. Bei den Kinderliedern, die wir singen, auch auf dem Zeltlager, und wer mich kennt, der weiß, dass mein Lieblingslied ist, es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Weil wollte man diese Predigt über 30 Minuten, läuft die jetzt schon, zusammenfassen, könnte man sagen, es geht um Jesus. Fertig. Das ist es eigentlich. Gottes Sohn und Herr. Es geht um Jesus, Leben wie er. Was passiert denn, wenn wir Jesus herausnehmen aus unserem Programm? Ein banales Beispiel. Bei Wikipedia kannst du nachlesen, was einen Hamburger ausmacht. Ein Hamburger ist ein Brötchen mit ein bisschen Käse und Salat und es muss 100%iges Rinderhack in der Mitte drin sein. Ist kein Rinderhack drin, ist es kein Hamburger. So, jetzt nimm mal das Gehackte raus aus dem Ding. Dann hast du keinen Hamburger mehr, dann hast du nur noch ein labbriges Käsebrötchen. Und wahrscheinlich ist dieses Brötchen, das Brötchen ist noch schlechter als andere Käsebrötchen. Hätte ich mir lieber ein richtiges Käsebrötchen. Also ohne Gehacktes ist ein Hamburger kein Hamburger. Nimm doch mal Jesus aus der Kirche heraus. Da bleibt nur noch ein labbriger Weltverbesserungsverein übrig. Und der macht es im Übrigen schlechter als die anderen Weltverbesserungsvereine. Wollte ich mich um Friedenspolitik bemühen, gehe ich direkt zur Friedensinitiative. Die kann es besser. Wollte ich mich um soziale Gerechtigkeit bemühen, schließe ich mich der Tafel an und verteile hier das Essen oder was weiß ich. Damit ihr nicht falsch versteht, das ist jetzt ein bisschen knifflig. Soziale Fragen gehören auch in die Kirche. Denn ganz zentral, dass also die Unterdrückten nicht unterdrückt werden und all das. Nur wenn wir nicht mehr zu sagen haben als das und nicht mehr, was unser Motiv ist, dann wären wir ein schlechter Weltverbesserungsverein. In Jesus liegt die Macht Gottes. Und darum geht es, dass sein Reich gebaut wird. Das ist unsere Sehnsucht, das zu erleben. Seht, es ist Jesus, der Menschen wirklich frei macht. Es ist Jesus, der Menschen erfüllt, der sie froh macht. Es ist Jesus, der dich zu einem Kind Gottes macht und du Abba, Papa, lieber Vater zu Gott sagst. Es ist Jesus, der dich in die Gemeinschaft der Gemeinde stellt. Es ist Jesus, der dein Leben verändert, weil er dir den Heiligen Geist gibt. Es ist Jesus, der dir einen hellen Schein und Freude in dein Herz gibt. Es ist Jesus, der vom Tod auferstanden ist und der auch dann noch da ist, wenn es ans Sterben geht. Es ist Jesus, der dich auffängt, wenn du hinfällst. Es ist Jesus, der dir vergibt, wo du schuldig geworden bist. Es ist Jesus, der dich an die Hand nimmt und dich weiterführt, bis ins ewige Leben hinein. Und es ist alleine Jesus. Ich komme zum Schluss. Ich halte mich persönlich für einen aufgeklärten Zeitgenossen. Ich halte mich für jemand, der sich viel mit links und also der auch über den Tellerrand schaut und der sich mit manchen Fragen beschäftigt. Und ich halte mich auch, muss ich schon sagen, für einigermaßen tolerant. Also die Leute können die verrücktesten Meinungen haben. Ich muss ja nicht Sache und Person in einen Topf werfen. Und das ist das eine. Und darum tut es mir weh zu sehen, dass ich vielleicht in die Sektenecke rutsche. Ich denke mir so, Mensch, Leute, das habe ich nicht verdient. Außerdem wünsche ich mir Anerkennung. Ich möchte, wie jeder andere Mensch auch, ich möchte gerne dazugehören. Ich will doch nicht, dass die Leute mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, was ist das für ein seltsamer Gläubiger. Und darum stelle ich mir manchmal, habe ich mir manchmal vorgestellt, das wäre doch eine Erlösung. Ich habe mir vorgestellt, Jesus kommt zu mir und legt mir so den Arm über die Schulter und sagt, Volker, hör mir mal zu. Ich sage, ja, Herr, was denn? Und dann stelle ich mir vor, Jesus würde sagen, Mensch, Volker, mach dich doch mal locker. Sei doch nicht so fanatisch, das habe ich doch nie gewollt. Halt doch mal den Ball ein bisschen flach. Du musst doch nicht immer von mir reden, oder? Wenn Jesus mich befreien würde, das wär's doch, oder? Dann hätte ich gesellschaftlichen Konsens und hätte meinen Herrn nicht verraten. Aber wisst ihr, was die Wahrheit ist? Was ich spüre in diesem Dialog, wenn ich zu Jesus bete? Wisst ihr, wie er in Wahrheit kommt? In Wahrheit kommt Jesus zu mir, legt mir auch den Arm über die Schulter, schaut mich an und sagt, Volker, weißt du was? Warum sollte es dir anders ergehen als mir? Mich haben sie für einen Spinner gehalten, einen Idioten. Meine eigene Familie hat mich nicht verstanden. Warum sollte es dir anders gehen als mir? Darum, wenn du mir nachfolgen willst, Volker, dann halte mit der Wahrheit nicht, halte sie nicht zurück. Predige das Evangelium, die frohe Botschaft, und zwar mit allem, was dazu gehört. Und richte dich nicht nach den Leuten. Wichtig ist, dass ich dir sage, so bist du mir recht. Wichtig ist, was ich von dir möchte, was ich tun würde. Und hab keine Angst, ich bleib bei dir. Die Leute werden vielleicht viele den Kopf schütteln, aber ich bin bei dir. Ich werde dir Mut geben und Kraft geben, auch die Kraft durchzuhalten. Und dann fragt Jesus, Volker, hast du mich lieb? Ich kann da nur antworten, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann sagt Jesus, dann mach so weiter. Dann sag das, was zu sagen ist. Und wisst ihr, was Jesus noch sagen würde? Er würde sagen, schaut euch die Leute an. Für die bin ich ans Kreuz gegangen. Für die habe ich mich hinrichten lassen. Für die habe ich gelitten. Meint ihr, ich habe das getan, damit ihr eine Light-Version von mir präsentiert? Meint ihr, ich habe mich geopfert für die Menschen, damit ihr mich herausoperiert? Nein. Darum, ihr Lieben, wir können natürlich schauen, dass wir haben hier und da mal einen Artikel in der Zeitung. Ich möchte ja auch, dass die Menschen uns wahrnehmen. Ich möchte ja auch, dass die uns wohlwollend wahrnehmen. Aber es darf nicht unser vorrangiges Ziel sein, darauf zu gucken, was die Öffentlichkeit von uns hält. Sondern das vorrangige Ziel, schreibt hier der Apostel im Kolosserbrief, seid verwurzelt in Christus, und zwar immer und immer mehr und immer tiefer, und folgt Jesus nach. Und dann tut Werke der Barmherzigkeit und Werke der Liebe. Und dann dient den Menschen. Und wenn sie euch fragen, warum ihr das tut, dann sagt ihnen gefälligst, warum ihr das tut. Und dann bekennt euren Herrn und schert euch nicht drum, dass 75% auf unfruchtbaren Boden fällt. Es lohnt sich doch. Manches fällt auf fruchtbaren Boden. Aber setzt doch um Himmels Willen eure Energie nicht da rein, anerkannt zu werden von außen. Sondern setzt alle eure Energie da rein, Jesus anzubeten, ihn zu ehren in der Gemeinde, ihn zu loben, ihm nachzufolgen und ihn immer, immer tiefer und tiefer zu erkennen. Das ist es. Und dann wird sich zeigen, was Christus tut und wie er sein Reich baut. Und dann werden Menschen dazukommen. In Christus ist die Weisheit Gottes, in Christus ist die ganze Fülle der Allmacht der Gottes, ist alles alleine in Christus. Amen.